möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns heute hierher geführt hast. Danke für Bewahrung auf der Autofahrt, auf der Fahrradfahrt, auf dem Fußweg hierher. Danke, dass wir die Freiheit haben, uns in diesem Land hier sonntags zu versammeln, um dich anzubeten. Ich lade dich ein, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du uns in unserem Herzen berührst. Amen. Ja, mal schauen, wer bei der Moderation schon aufgepasst hat. Wisst ihr noch, was heute für ein Tag ist? Sonntag, genau, aber was für ein Sonntag denn? Palmsonntag, genau. Palmsonntag, der Tag eine Woche vor Ostersonntag, der Tag, der die Karwoche, also die Leidenswoche von Jesus Christus einleitet. An diesem Tag, eine Woche vor Ostern, vor knapp 2000 Jahren, ist Jesus auf einem Esel nach Jerusalem eingeritten. Es wurde so schon vorhergesagt, prophezeit in Sacharja, was Matthias auch vorhin schon vorgelesen hat. Und an diesem Tag ist Jesus unter großem Jubel und Lobgesang in Jerusalem eingeritten. Kann man das schön bildlich vorstellen, so eine große Menschenmenge. Ich meine, wir Deutschen sind jetzt im Jubel nicht so super bewandert im Gottesdiensten vielleicht, aber es steht tatsächlich auch in vielen Psalmen drin, dass wir jubeln sollen. Im Psalm 47, Vers 2, ihr Völker auf der ganzen Welt, klatscht in die Hände, lobt Gott und lasst euren Jubel laut hören. Klatschen können wir Deutschen ganz gut, besonders auf die 1 und 3, aber der Rest jubeln habe ich zumindest in Gottesdiensten noch nicht so oft gehört. Aber es ist auch in Psalm 95 zum Beispiel, steht, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, ihm laut unsere Freude zeigen. Und im Psalm 100 steht noch einmal, jubelt dem Herrn zu, alle Länder der Erde, dient dem Herrn mit Freude, kommt vor ihn mit Jubel. Und ich dachte mir, wir können das ja zu Anfang mal probieren, dass wir alle einmal jubeln für den Herrn. Schaffen wir das auf drei alle mal zu jubeln, so richtig schön jubeln. Also eins, zwei, drei. Sehr schön, sehr gut. Also wenn das auch an Ostersonntag so passiert, dann habe ich keine Bedenken mehr. Wisst ihr, ich habe in meinem Leben schon das eine oder andere Mal Gründe gefunden, für Gott zu jubeln. Ich bin als Jugendlicher regelmäßig zur Pfingstjugendkonferenz nach Siegen gefahren. Das ist eine Konferenz, jedes Jahr an Siegen, drei Tage treffen sich um die 2000 Jugendliche und Teenager, um gemeinsam Gott zu loben, um Predigten zu hören. Und da gab es Workshops, da gab es gute, nette Lobpreiszeiten, es gab nette Gemeinschaft, es gab gutes Essen, es war immer so eine tolle Atmosphäre. Und da fiel es mir als Jugendlicher recht leicht, für Gott zu jubeln. Ja, da war eine super Band, da war eine Lichttechnik, eine Lichtshow mit etwas dunkler, aber die Lichttechnik war alles so mit Nebelmaschine. Es gab eine Nebelmaschine. Ich glaube, es gab sogar zwei, so groß war die Bühne. Und da gab es so eine tolle Atmosphäre, so nette Menschen. Da fiel es mir leicht, als Jugendlicher auch für Gott zu jubeln. Und dann bin ich nach der Konferenz am Pfingstmontag wieder nach Hause gefahren. Am Dienstag war wieder Schule. Und dann war ich wieder der 15-jährige Simon, der Schwierigkeiten in der Schule hatte. Dann war ich wieder der 15-jährige Simon, der nicht wirklich viele Freunde hatte. Dann war ich wieder der Simon, der sich nach der Schule in seinen Büchern oder in seinen Videospielen zurückgezogen hatte, weil er nichts mit sich anzufangen wusste. Und auf der Pfingstjugendkonferenz war ich der Happy Simon, der mit seinen Freunden bei den flotten Lobpreisliedern gehüpft ist. Aber zu Hause war ich dann wieder derjenige, der nicht wirklich Grund zum Jubeln gefunden hatte. Und diesen Gegensatz, ich glaube, diesen Gegensatz haben auch die Jünger von Jesus in den Tagen nach Psalmsonntag gespürt. Am Psalmsonntag, Palmsonntag, genau, am Palmsonntag noch Jubel, Freude, Hoffnung. Ein paar Tage später sah das Ganze dann irgendwie nicht mehr so rosig aus. Lass uns doch einfach mal lesen, was im Palmsonntag denn so vorgefallen ist. Wir lesen an verschiedenen Stellen darüber, zum Beispiel im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 35 bis 40. Da steht, sie brachten den Esel zu Jesus, also sie haben einen Esel gefunden, zwei Jünger wurden fortgeschickt, um einen Esel zu suchen, den haben sie gefunden, den brachten sie zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er nun so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige Pharisäer erhoben aus der Menge Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Also, da passiert eine ganze Menge. Die Leute breiten ihre Mäntel auf der Straße vor Jesus aus. Wäre jetzt nicht meine erste Reaktion. Also, ich weiß nicht, wie eure, also meine Jacke hat relativ viel gekostet. Da will ich jetzt nicht unbedingt auf die Straße und dann einen Esel drauf. Ja, weiß ich nicht. Und die Jünger jubelten in Freudenrufe, mit lauten Stimmen priesen sie Gott. In Johannes 12, Vers 12 bis 13 lesen wir ebenfalls von diesem Geschehen. Da steht, am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Also es waren nicht nur die Jünger, die dann in Freudenrufe und Jubel ausgebrochen sind, auch die Menschen, die schon in Jerusalem waren, kommen dann und preisen Jesus, nennen ihn König von Israel, der im Namen des Herrn kommt. Auch Matthäus berichtet von diesem Geschehen in Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, 8 bis 11. Da steht, Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. Das muss ein ganz schönes Spektakel gewesen sein. Ich kriege da so Erinnerungen an Fußballspiele. WM 2014, als die deutsche Mannschaft dann wieder nach Hause gekommen ist und alle jubeln. So stelle ich mir das auf. Also damals haben jetzt nicht, als die deutsche Mannschaft wieder nach Deutschland gekommen ist, haben ich jetzt zumindest keine Menschen gesehen, die dann auf die Bäume geklettert sind und Baumzweige runtergeholt haben. Damals haben sie tatsächlich, die müssen wohl auf die Palmen raufgeklettert sein und dann die Palmzweige abgerissen und dann auf den Weg gelegt. Die Menschen jubeln, werfen ihre Mäntel auf den Weg, reißen Palmzweige von den Bäumen. Das war damals ein symbolischer Akt für den Einzug eines Königs in seine Hauptstadt. Auch David ist so ähnlich in Jerusalem eingezogen, als er als König hergekommen ist. Die Menschen feiern Jesus wie einen König, wie einen Erlöser, weil sie endlich darauf gehofft haben, dass jetzt die Zeit gekommen ist, als Jesus das ganze Land von der Besatzung der Römer befreit. Aber da kam dann ein paar Tage später ein sehr starker Gegensatz. Karfreitag. Vielleicht einige der Menschen, die in der Menge an Palmsonntag standen und gejubelt haben, haben dann gerufen, kreuzigt ihn, als Jesus vor der Menge stand. Wenige Tage nach dem Jubel, nach Palmsonntag, kommt dann Schmerz und Leid. Und diese Spannung ist uns nicht fremd. Ich kenne das, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Am Sonntag noch einen super Gottesdienst gehabt, dann ein paar Tage später wieder Probleme auf der Arbeit. Gerade noch eine Gebetserhörung gefeiert, dann kommt wochenlang keine Antwort auf meine Gebete. Gerade haben wir noch eine große Hoffnung bekommen, dann breitet sich wieder Enttäuschung aus. Ich glaube, so ähnlich muss sich das Umfeld von Philipp Mickenbecker gefühlt haben. Gerade noch den ersten Krebs besiegt, dann kommt die Diagnose, nee, der Krebs ist wieder zurückgekommen. Vielleicht bist du da gerade, irgendwo zwischen dem Gefühl, Jesus, ich feiere dich, und Jesus, wo bist du gerade? Vielleicht hattest du gerade noch das Gefühl von Nähe mit Gott, hattest eine Gebetserhörung gefeiert, warst voller Freude, voller Hoffnung, aber dann kam die Diagnose. Dann kam die Kündigung, dann kam der Konflikt, dann kam die Stille. Da kommt man schon ins Grübeln. War das echte Nähe, die ich gespürt habe, oder war das nur ein emotionaler Moment? Mit diesen Fragen im Hinterkopf, mit diesen Gedanken möchte ich Palmsonntag noch einmal etwas näher betrachten und euch ein paar Dinge mitgeben, die mir aufgefallen sind. Zuallererst ist mir aufgefallen, Jesus lässt sich feiern. Jesus unterbindet das Ganze nicht. Er sagt sogar, wenn die Menschen nicht jubeln, dann tun es die Steine. Warum macht er das? Braucht Jesus diesen Jubel? Wollte er sich vor Karfreitag vielleicht noch ein bisschen einen kleinen Ego-Boost abholen? Wollte er noch mal ein letztes Mal positiv im Rampenlicht stehen, bevor es dann abwärts geht? Ich glaube nicht. Jesus lässt sich feiern, er hält diesen Jubel nicht auf, obwohl er weiß, dass dieser Jubel verstummen wird, obwohl er weiß, dass viele ihn falsch verstehen und aus den falschen Gründen jubeln, obwohl er weiß, dass viele bald enttäuscht werden, lässt Jesus den Jubel zu und nimmt ihn an. Ich glaube nicht, weil er ihn unbedingt brauchte. Vielleicht brauchen wir einfach auch manchmal diesen Moment des Jubels für Jesus. Vielleicht brauchen wir auch manchmal Momente in unserem Leben, wo wir voller Freude, aus vollem Herzen jubeln können, wo wir aus vollem Herzen Jesus preisen für das, was er getan hat. Vielleicht lässt Jesus diesen Jubel zu, weil er weiß, es tut meinen Jüngern gut, gerade diesen Moment der Erkenntnis, dass Jesus Erlöser ist, zu haben. Vielleicht brauchen wir manchmal Zeiten, in denen wir Gottes Nähe besonders spüren, auch wenn irgendwann mal der Jubel verstummen wird. Auch wenn irgendwann mal Zeiten kommen, in denen uns gar nicht nach Jubel ist, in denen wir fragen, sag mal, Jesus, wo bist du eigentlich? Was soll das eigentlich gerade? Wir brauchen manchmal diese Zeiten, in denen wir Jesus aus vollem Herz preisen, weil wir diese Freude einfach gerade fühlen. Deswegen jubeln die Menschen, aber sie verstehen Jesus nicht. Diese Menschen, die Jesus da bejubeln, die jubeln, weil sie die Hoffnung hatten, Jesus würde jetzt kommen, er würde die römische Besatzung auflösen, er würde die römische Besatzungsmacht aus hohem Bogen aus Jerusalem, aus Israel rausschmeißen. Die Menschen wollten Freiheit. Die Menschen wollten einen Messias, der hart durchgrauft, der aufräumt, der den Römern in den Hintern tritt. Aber das tat er nicht. Und Jesus weint darüber, weil er sieht, dass die Stadt diesen Moment der Gnade nicht erkennt. Wir lesen in Lukas in Kapitel, was war das? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. In Kapitel 19 lesen wir ab Vers 41, als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Jesus weint darüber, dass die Menschen nicht erkennen, warum er gekommen ist. Dass die Menschen nicht erkennen, was für einen Frieden er tatsächlich bringen möchte. Geht es uns nicht oft genauso? Wie oft feiern wir das Bild von dem Jesus, den wir gerne hätten? Wie oft feiern wir Jesus als unseren Problemlöser? Jesus, unser Wunscherfüller. Jesus, unser Erfolgscoach. Unser Wellness-Guru. Jesus, mein Notfallknopf, den ich drücke, wenn es mir gerade schlecht geht. Jesus, mein Bodyguard. Jesus, mein Superheiler, mein Arzt, wenn ich krank bin. Jesus, mein Finanzberater, wenn es gerade am Ende des Geldes noch ein bisschen Monat übrig ist. Und wenn Jesus dann nicht diese Funktion erfüllt, für die wir ihn gerade gerne gebraucht hätten, dann sind wir enttäuscht. Und darüber weint Jesus, weil die Menschen damals nicht realisiert haben, dass es die viel wichtigere und viel notwendigere Erlösung bringt. Nicht die politische, nicht die nationale Befreiung und Erlösung ist das, was wirklich wichtig ist, was ausschlaggebend ist, was wirklich Freiheit bringt. Ist es nicht viel wichtiger, als ein Problemlöser, ein Wunscherfüller oder ein Finanzberater zu sein, dass Jesus unsere Sünden getragen hat? Erlösung unserer Sünden, Befreiung von Schuld und Scham ist so viel wichtiger als das, wofür wir Jesus vielleicht mal gebrauchen wollen. Ist so viel wichtiger, als dass Jesus uns hilft, unseren Konflikt auf der Arbeitsstelle mit dem einen komischen Arbeitskollegen zu regeln. Es ist so viel wichtiger, als dass Jesus uns hilft, in der Mathearbeit die Sachen, wofür wir eigentlich gar nicht gelernt haben, irgendwie dann doch ins Gedächtnis zu bringen. Aber das verstehen wir oft nicht. Das sehen wir vielleicht auch oft nicht. Aber Jesus weiß das und Jesus weint darüber. Aber Jesus geht diesen Weg trotzdem weiter. Er geht diesen Weg für die Menschen, die ihn nicht verstehen. Weil er weiß, dass nur das Kreuz die Welt rettet, nicht die Befreiung von römischer Unterdrückung. Nur das Kreuz, nur Jesu Tod am Kreuz, nur Jesu Auferstehung bringt uns die Befreiung, die wir uns wünschen. Nur das bringt die Veränderung, die uns rettet. Kein politischer Umsturz, keine Revolution, kein Zwang, keine medizinische Heilung. Nur Erlösung durch Hingabe. Es war nicht der Jubel der Menschen, der uns gerettet hat. Es war Jesus, der sein Leben freiwillig gab, der freiwillig ans Kreuz genagelt wurde, sein Leben gab und den Tod besiegte, um meine Schuld, um meine Sünde von dieser Erde zu tilgen. Und wenn wir uns heute am Palmsonntag daran erinnern, wenn wir an Palmsonntag heute daran denken, was die nächste Woche vor 2000 Jahren so passiert ist, möchte ich dich, möchte ich mich, möchte ich uns fragen, wo stehen wir gerade? Wo stehst du gerade? Jubelst du gerade? Jubelst du für Jesus, weil du gerade gute Zeiten erlebst? Freust du dich an dem Segen? Freust du dich an der Freude, die Gott dir geschenkt hat, an den Wundern, die er für dich getan hat? Vielleicht feierst du Erfolge oder Durchbrüche im Glauben. Dann, ey, ich freue mich für dich und bitte freu dich weiter daran und feier das. Weil Jesus hat diesen Jubel auch zugelassen. Und es ist okay, dass du diese Zeit auch in vollen Zügen genießt und diesen Jubel ausdrückst. Aber bleib wachsam, dass irgendwann manchmal auch dieses Hoch vorbei ist. Nach Palmsonntag, eine Woche später, kam dann Karfreitag, aber kam auch Ostersonntag. Vielleicht leidest du aber auch gerade an etwas. Vielleicht fühlst du dich gerade irgendwie alleine gelassen. Wartest schon so lange auf einen Moment des Triumphs. Musst schon so lange durchhalten. Flehst schon so lange zu Gott, dass er doch endlich bitte eingreift. Dann hör bitte nicht auf, an Gott festzuhalten. Hör nicht auf, weiterhin zu bitten, zu beten, zu flehen, dass Gott eingreift. Und wenn du schon aufgehört hast, dann fang wieder an. Jesus ist bei dir und er wird dich irgendwann aus diesem Tal führen. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, hat mich Gott noch einmal auf besondere Art und Weise daran erinnert, dass auch Jesus Tiefen und Höhen durchlebt hat. An Palmsonntag Jubel, an Karfreitag Schmerz und Leid und Folter, aber dann der endgültige Triumph an Ostersonntag. Und jubeln ist leicht, mitgehen ist schwerer. Aber es ist das, wozu Jesus uns ruft. Ihm zu folgen, dorthin zu gehen, wohin er geht. Und das ist durch Jubel, aber auch durch Schmerz. In Lukas 9, Vers 23 sagt Jesus, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und das ist, finde ich, einer der schwersten Sätze, wenn es um Nachfolge geht. Nicht wer mir folgen will, der soll sich freuen und bekommt ein einfaches Leben. Wenn jemand mein Jünger sein will, wenn jemand mir nachfolgen will, der muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Nachfolge bedeutet ja im Sinne des Wortes schon, dass wir den gleichen Weg gehen wie derjenige, den wir folgen. Und dieser Weg, den Jesus gegangen ist, der führt durch Leid, der führt durch Zweifel, der führt durch Fragen, der führt durch Tränen. Aber dieser Weg endet nicht in Dunkelheit, sondern er endet in ewigem Leben. Am Ende dieses Weges steht die Auferstehung, steht der Sieg über Sünde und Tod, steht das neue Leben. Ich will dich heute ermutigen, Gott zu folgen, auch auf diesem Wege. Auch wenn es schwer wird, auch wenn es etwas kostet, auch wenn dich der Weg durch Schmerz führt, dieser Weg führt zum Leben. Und weil Jesus ihn gegangen ist, wissen wir schon, wo er endet. Stell dir mal vor, was das bedeutet. Gott folgen durch alles das, wodurch er auch durchgegangen ist. Nicht nur für dich, sondern auch für uns als Gemeinde. Eine Gemeinde, die jubelt, haben wir gerade schon geübt, dass wir das können. Aber auch eine Gemeinde, die zusammen trauert. Auch da weiß ich, dass wir das können. Eine Gemeinde, die nicht wegläuft, wenn es schwer wird, sondern bei dir bleibt, weil Jesus auch geblieben ist. Wenn ich an Palmsonntag denke, dann erinnere ich mich daran, Jubel und Schmerz, beides gehört zur Nachfolge. Aber Jesus ist auch in beidem da. Jesus kennt auch beides. Er ist der König, der auf einem Eselfohlen reitet. Er ist der Erlöser, der am Kreuz hingerichtet wurde. Er ist der Auferstandene und er lädt dich ein, mit ihm zu gehen. Amen.